Danke, Herr Grünfloß, für diesen eben prägnanten, kurzen Einstieg in ein komplexes Thema und auch in ein spannendes Thema, das ja eben auch hier entsprechend vertieft werden kann. Ich meine, das finde ich auch sehr interessant, dass Sie eben auch hier nochmal so die einzelnen weiterführenden Themen auch nochmal angezeigt haben. Wir haben das ja immer hier so gehandhabt, dass das ja auch sehr diskussionsorientiert ist, dass wir jetzt ja auch gleich einsteigen in so eine größere Diskussion. Es gibt ein Mikrofon. Die Mikrofone sind jetzt weniger dazu gedacht, dass wir uns untereinander verstehen können. Der Raum ist ja nicht so groß, dass man sich nicht auch sonst artikulieren könnte. Aber dass die Veranstaltung wird ja als Tondokument, wird ja aufgezeichnet und dann als Tondokument im Internet verfügbar gemacht. Und dafür ist es auch wichtig, dass man eben auch Fragen mit dem Mikrofon stellt und das wird eben hier mit Silvia Keller eben auch durch den Raum gehen.
Besten, Sie machen einfach Handzeichen, wer gerne eine Frage stellen würde.
Am besten eben so wie hier Cluster von Fragen, wo das ja. Mikrofon gleich...
Würden Sie sagen, dass das Christentum sich auch dem Cargo-Verhalten und der Aufwertung der Einzelperson bedient?
Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden.
Würden Sie sagen, dass sich das Christentum auch mit der Aufwertung der Einzelperson und dem Cargo-Verhalten in Bezug auf Jesus Christus bedient?
Dürfte ich vielleicht einfach nochmal bitten, dass Sie überhaupt vielleicht diesen Begriff eben des Cargo
ja.
eben auch hier nochmal näher vielleicht ein bisschen besser erläutern für Leute wie mich, die eben religionswissenschaftlich unterqualifiziert sind, um das mal so zu sagen.
Ja.
Das würde ich vielleicht
sagen. Aufwertung der Person kann man sicherlich sagen. Nicht? Das ist ein wichtiger zentraler Punkt, dass jeder Mensch sozusagen von Gott gewürdigt und gewollt werden, so nach christlicher Auffassung. Das soll ja eigentlich gerade die Würde der Person sicherstellen und damit eigentlich ein Gegenüber schaffen, in dem man sich verantwortlich fühlt, aber wo man sich auch unbedingt angenommen fühlt. Ja? Das kann man so schon sagen, ja. Wie meinen Sie es mit der Cargo-Erwartung? Inwiefern? Das verstehe ich noch nicht ganz, wie ich das beantworten könnte.
Weil man sozusagen ein Auserwählter ist, wenn man an Jesus Christus glaubt und dadurch durch den Glauben in eine höhere Sphäre, also in ein Cargo genommen wird, ja. Das berechtigt, in eine höhere Sphäre aufzusteigen.
Ja. Nee, also ich würde der Cargo jetzt wirklich in diesem ursprünglichen Sinn lassen. Es kommt ja wirklich von nichts anderes als von Cargo-Güter, also von Frachtgut, ja. Das war ja für die Völker des pazifischen Raums war es einfach unvorstellbar, was sich aus diesem Bauch da der Schiffe ergoss. Wenn es für uns nur einfache Dinge wie ein Gewehr, eine Axt oder sowas war, ja. Aber für die war das unvorstellbar. Und vor allem, sie haben ja den Fertigungsprozess nie gesehen. Es ist also irgendwie der völlig korrekte Schluss in ihrem System, weil das muss auf eine rituelle Weise irgendwo erzeugt worden sein. Und die Einzigen, die das können, nach ihrem Wissen von der Welt, sind die Ahnen, die irgendwo da draußen auf der Ahneninsel leben. Also blieb nur der Schluss übrig, die Weißen haben es denen irgendwie geklaut oder abgestaubt. Ja? Und deswegen, wir sind doch eigentlich die von den Ahnen gemeint sind. Deswegen muss es sozusagen, muss demnächst die Zeit kommen, wo die Ahnen und mit ihren Schiffen dann kommen und die wahren Adressaten des Cargo dann endlich im Überfluss leben lassen. Ne? Das ist also, das würde ich jetzt nicht verbinden mit dem esoterischen Aufstiegsszenario oder irgendwie einer Aufhebung der Person in eine höhere spirituelle Region. Das ist was anderes. Hier geht es wirklich um eine Gütererwartung. Und ich sage, es gibt solche Gütererwartungen im ufologischen Kontext, gibt es die. Große Ausnahme wären die Heaven's Gater. Die Heaven's Gate-Gruppe, die sich 1997 hier in San Diego mit 39 Leuten, dann ist noch einer noch später dazugekommen, noch ein paar Wochen später, ums Leben gebracht haben, um auf diese höhere Ebene zu kommen, ja, das Raumschiff ihres Vaters. Ja. Die hatten sozusagen keine Gütererwartung, weil die gesagt haben, die Erde wird eh recycelt, da ist Schluss damit, wir haben das Schulungsziel erreicht und werden jetzt auf die höhere Ebene gebeamt. Ja. Aber auch da ist es ein Aufstiegsszenario, was nichts mit einer Gütererwartung zu tun hat. Also wenn ich so von Cargo-Erwartung bin, meine ich wirklich eine manifeste Gütererwartung, ja, die eben im Sinne dieser außerirdischen Technologien eben oft eine Rolle spielt.
Also körperlicher Transport.
nicht körperliche Transformation, sondern ich kriege eine bestimmte Technologie, ich kriege das Wahnsinnsgerät, mit dem ich Strom erzeugen kann, das so groß ist und die ganze Bundesrepublik mit Strom versorgen kann, so ungefähr. Das ist die Gütererwartung, also Supertechnologie. Ne? Und dabei natürlich kein Atommüll produziert, sondern absolut clean ist. Ne?
Ich hätte eine Frage, weiß nicht, wie weit man sie beantworten kann. Und zwar, also diese ufologischen Religionen gehen ja einher mit erstmal UFO-Sichtungen, die irgendwann 50er Jahre, 60er Jahre, 70er Jahre gab es dann so große Wellen irgendwie im deutschsprachigen Raum einhergingen und natürlich auch viel Auftrieb erfahren haben. Jetzt ist es ja so, dass wir quasi sagen können, wir haben ein flächendeckendes Netz an beobachtenden Instrumenten von Videokameras, die jeder bei sich hat, etc. etc. bis hin halt zu Überwachungskameras überall und irgendwie gibt es auf einmal keine UFOs mehr. Und es sind ja auch etliche Archive jetzt in den letzten 2 Jahren geschlossen worden, so von verschiedensten Behörden europaweit. Und was mich jetzt interessieren würde, ist, wie reagieren UFO-Religionen auf das Abhandenkommen von Sichtungen von UFOs? Ist das quasi erklärbar oder ist es ihnen egal?
Also, es ist natürlich schon richtig, dass auf der einen Seite es scheinbar abnimmt, auf der anderen Seite hält es ungebrochen an. Also diese Gruppen, die CNAP oder wie es alle heißen, die solche, also UFO-Beobachtungen, Katalogisieren von UFO-Sichtungen und dann Einstufung nach Glaubwürdigkeit machen. Die machen so tagtäglich nicht anders als die 3, 4 Meldungen, die am Tag reinkommen, zu katalogisieren, gucken, hohe oder äußerst geringe UFO, wahrscheinlich Alternativerklärungshypothesen oder war es wieder mal der Laserbeam von der Disco in Mannheim, ne, der irgendwie komische Wolkenphänomene erzeugt hat. Ja. Aber das ist, die sind nach wie vor aktiv. Es gibt sozusagen, und zwar auch im Spektrum wieder differenziert von UFO-Begeisterten bis hin zu sehr UFO-Kritischen. Ne? Die sagen natürlich, ähnlich wie Sie jetzt sagen, den Fall der Fälle haben wir noch nicht gehabt. Es gibt hier und da mal UFO-Sichtungen, die, sagen wir, wo alternative Erklärungshypothesen, oder wo die Erklärungshypothesen so sind, dass man sagt, wir wissen es einfach nicht, was da vorgefallen ist. Es gibt ein paar. In vielen anderen Fällen hat man relativ gute alternative Erklärungshypothesen, dass man nicht in die UFO-Kategorie greifen muss. Ja. Jetzt was die UFO-Gläubigen angeht, die sind natürlich jetzt auch unterschiedlich. Da gibt es natürlich welche, die jeder neuesten Kornkreis-Hypothese mit Freuden aufsitzen. Ja. Auch wenn sozusagen gleich danach nachgewiesen werden kann, wir haben die Fußspuren gesehen und wir haben die Autospuren, denn es ist ganz klar, es ist gefaked. Ne? Aber trotzdem, na, wer weiß, wir haben trotzdem die Energie gefühlt, als wir da waren. Ne? Also da ist natürlich der Glaube ist viel primärer als sozusagen die ohnehin ja nicht in, wie soll ich sagen, in überprüften Medien dargestellten UFO-Sichtungen, sondern das ist ja auch so ein alternatives Genre und kein, sagen wir mal, wissenschaftliches Genre, sondern das sind ja eigentlich Hobby-UFO-Forscher, die das betreiben, sowohl das kritische als auch das UFO-bejahende Spektrum. Also in diesem nicht-religiösen Bereich. Die gibt es nach wie vor. Wenn wir schon dabei sind, dann kann ich sagen, das ist eine völlig andere Kategorie, die sind die Entführungssachen, UFO-Entführungsgeschichten. Das ist wieder ein völlig anderer Diskurs, der nochmal ein separates Phänomen darstellt.
Aber braucht man überhaupt UFO-Sichtungen für einen UFO-Glauben? Ich meine, man hat ja auch lange Zeit an Engel, also sozusagen Engel waren, ich meine, geglaubt, aber es gibt immer auch, Engel sind ja für manche Leute immer auch immer noch sehr präsent im Leben, aber dann auch, es gab ja auch viele Leute, die Engel als sozusagen als real existierende Kräfte wahrgenommen haben oder verstanden haben, ohne jemals einen gesehen zu haben. In dem Sinne braucht man unbedingt ein UFO jetzt,
Nein, auch da gibt es sozusagen auch unterschiedliche Richtungen. Es gibt ja diejenigen, die sagen, diese Raumschiffe, die einen sagen, die sind so materieller Natur, sind also tatsächlich so, also irgendwie Metall oder was weiß ich, irgendwas Objekte, reale Objekte. Andere sagen, es sind ja sozusagen ätherische Lichtstrahlraumschiffe aus einer anderen Dimension. Also entweder man arbeitet sozusagen mit einem intergalaktischen Tiefenraum, wo die Aliens herkommen, oder mit einer Vielzahl von Paralleluniversen. Wenn Sie es natürlich in Paralleluniversen auflösen, dann brauchen Sie keine UFO-Sichtungen mehr, weil die ja ohnehin, das kann dann auch kombiniert werden mit allen möglichen Elfen und sonstigen Zwischenwesen, die so aus einer traditionellen Zwischenwesen-Folklore vorhanden waren. Und gibt es tatsächlich auch viele Aspekte so in diesem UFO-Milieu, die an solche traditionellen Zwischenwesen erinnern aus der Folklore. Ja. also auch gerade so mit diesem Schabernack treiben, Entführungen machen und auch sexualisiert, ne, bis hin zu den sprichwörtlichen grünen Männchen, ja, die, das grüne Volk hießen die ja auch, ne, also da scheinen Anknüpfungen an traditionelle Diskurse zu sein, die einfach das auch wieder so in ein technisches Gewand transformieren. Ja.
Inwiefern glauben Sie, dass diese verschiedenen, dass die verschiedenen Lehren kommerzialisiert werden, also im Stile von Scientology, die ja Kurse anbieten, die ja nicht zu wenig kosten, um praktisch die Traumata der Vergangenheit aufzulösen.
Ja.
Also bei den anderen Lehren.
Es gibt ja im Esoterik-Spektrum ja durchaus auch einen relativ kommerziellen Flügel. Ja, also ob das nun sozusagen in den Wochenendworkshops oder in Gruppen oder Netzwerken funktioniert oder auf Esoterikmessen vertrieben wird, das lässt sich verkaufen. Es gibt hier marktgerechte Produkte dafür, ne? Und da gibt es natürlich auch Leute, die mit ihren Channelings und mit ihrer Arbeit mit außerirdischen Meistern sozusagen im Lebensbegleitungs-, Lebenshilfedienst-Angebotssektor operieren, ja. Wo man sich darüber streiten kann, ob die Kursgebühren angemessen sind für das, was die da machen. Aber das haben sie sozusagen im traditionellen esoterischen Sektor auch. Oder beim Wunderheiler, ja. Da sind die Ufologen auch nicht davor gefallen. Es gibt genauso auch natürlich da Leute, die, sehr idealistisch sind und, dass sie ihnen so gar kein Geld dafür verlangen, sondern eben tatsächlich an das glauben, was sie erleben und es auch mitteilen. Also das ist ein breit gestreutes Feld. Und Scientology ist dann natürlich auch wieder ein ganz besonderer Sonderfaktor, weil es eigentlich kaum eine Organisation gibt in diesem Grenzbereich zwischen alternativen Therapien und Neureligiösem. Ja, Scientology ist ja auch schwer zu fassen, ist etwas schillernd, ob es Religion ist oder eher Therapie oder weltanschaulich überhöhte Therapie oder wie immer man es nennen will, ja. Die haben aber eine extrem straffe Organisation, die auch sicherstellen will, dass sie erfolgreich produziert und extrem viele Mechanismen eingebaut hat, um alles, was den Produktvertrieb behindert, auszumerzen. Also da auch über die Human Resources dann auch drüber gehen. Das ist, von dem System Scientology her ist das extrem festgezurrt. Man sollte aber Scientology an diesem Punkt jetzt nicht idealtypisch sehen für andere solche weltanschauliche Gruppen, weil das ist wirklich ein Sonderfall. Weil das fast militärisch, bürokratisch durchstrukturiert ist.
Hier ist noch eine Frage. Moment.
Ja.
Mir fällt auf, dass diese UFO-Religionen sich eigentlich bedienen an bestehenden, Dingen, die es bereits in Religionen so auch gibt. Also Jesus muss dabei sein, Buddha muss dabei sein, das Kreuz muss dabei sein. Dann dieser penetrante Gedanke des der Arche Noah, das ist ja eigentlich das, was im Vordergrund steht, nur halt auf kosmischem Niveau. Warum bedienen sich die eigentlich immer von Elementen, die bereits da sind? Warum nicht kreativer? Mhm. Warum müssen die Außerirdischen eigentlich immer uns überlegen sein? Warum kein partnerschaftlicherer Umgang mit den Kollegen aus dem All?
Ja. Also es gibt natürlich auch diese Aliens, ne? Es gibt auch sozusagen auch welche, die Unheil stiften, die sich sozusagen satanisch aufführen und mit niederen Mächten im Verbund stehen. Solche gibt es auch bisweilen. Aber meistens ist die esoterische Linie eher licht und fein und lieb und neutralisiert eigentlich die bösen Aspekte. Aber es gibt hier und da Gruppen, die auch so negatives Personal kennen unter den Aliens. Ne? Die Tatsache, dass immer nur sozusagen an bereits irdischen Vorläufern anknüpfen. Das ist natürlich für den Religionsgeschichtler irgendwie interessant, woran knüpfen sie an oder lassen sich plötzlich bei bestimmten Namen oder auch, warum ist ein bestimmtes Sternsystem, warum kommen die Aliens vom Sirius? Ne? Gibt es dafür eigentlich Vorläufer, dass nun gerade Sirius besonders prädestiniert ist? Ne? Und dann kann man wieder gucken, ob in irgendwelchen Traditionen der Hermetik oder Esoterik nun gerade das astrologisch besonders wichtig ist oder sonst irgendwie Vorläuferfunktion hatte. Meine, ein Problem ist, Sie können fast nichts Neues mehr erfinden. Ja? Es ist alles schon mal irgendwo da gewesen. Ja? Also in der Religionsgeschichte. Also die großen Verblüffungsereignisse bleiben, glaube ich, aus. Wobei man natürlich trotzdem erwarten würde, wenn denn nun also irgendwie ein außerirdischer Meister kommt, dann müsste doch irgendwo mal was ganz neuer Reiz dann dabei sein. Und sowas ist mir bisher noch nicht begegnet. Also wie gesagt, es sind eher Déjà-vus. Ja.
So, wir haben hier jetzt noch eine Frage und dann drüben noch zwei Fragen.
Ja, ist das nicht eigentlich Ursache, weil wir es gehört haben, die gleichen, kommen immer wieder die gleichen Motive, Jesus kommt immer wieder vor, die Arche Noah. Ist das nicht einfach, weil wir einfach Menschen sind, auf der Erde wohnen und einfach uns höhere Wesen, zum Beispiel aus reiner Energie, einfach nicht vorstellen können? Und dass es eben deswegen eben zum Beispiel den E.T. gibt, den wir uns eben, den sympathischen E.T. oder den grauslichen Alien, der alle Menschen verschlingt, dass einfach ein höheres Wesen, an das wir vielleicht glauben und an das wir auch hoffen, vermenschlicht wird, weil eben wir uns das nicht anders vorstellen und anders darstellen können. Weil zum Beispiel ein zweidimensionales Wesen kann sich eine dritte Dimension nicht vorstellen. Wir sind dreidimensionale Wesen. Wir können uns eine vierte oder fünfte Dimension nicht vorstellen und nicht fassen. Vielleicht ist das der Grund, warum es eben, warum eben die Darstellung, warum es jetzt zum Beispiel Raumschiffe gibt, überhaupt gibt. Weil das ist etwas Greifbares. Vielleicht gibt es Wesen im All, die, ja, ich sage mal, aus reiner Energie sind, die keine Raumschiffe brauchen, um vom A nach B oder zu uns zu kommen, zu besuchen. Und ich glaube, dass das Ganze eben darin liegt, dass wir eben Menschen sind und wir eben ein gewisses Medium brauchen, um die Außerirdischen, unter Anführungszeichen, oder das göttliche Wesen oder die Götter uns vorstellen zu können.
Ja, also würde ich schon zustimmen, klar. Es ist sozusagen, natürlich ist sozusagen der Himmel hier wieder eine neue Projektionsfläche, wo viele Humanoides wiedergespiegelt wird. Ja? Also auch die Aliens haben also eine topisch-humanoide Form. Bei dem, falls wir noch dazu kommen, man sieht es bei diesem Heaven-Scalern, wie die sich so ein Mitglied des höheren Levels vorgestellt haben. Das ist so die typische, die topische Alien-Büste eigentlich, wie man sich vorstellt, so von dem Roswell-Absturz im fiktiven Film oder Ähnlichem. Ja, klar, es sind natürlich auch, würde ich sagen, menschliche Entwürfe, die Menschen wieder zurückstrahlen. Ja.
Dürfte ich da jetzt einmal ganz kurz einhaken, auch nochmal, weil ich fand das jetzt auch so ein ganz, in einigen Wortmeldungen immer wieder angeklungen, auch in Ihrem Kommentar, ich meine so auch diese Kontinuitäten, das immer schon mal da gewesen, immer sozusagen die Wiedererkennungshäufigkeit, aber gleichzeitig so als Historiker ist man ja dann doch immer wieder versucht, nach den Veränderungen irgendwie zu fragen. Und wie Sie gesagt haben, natürlich transportiert man irgendwie so sein eigenes Wissen um das, was eben möglich ist, mit sich herum. Und das Wissen, was möglich ist, hat sich ja doch verändert in den letzten 40, 50 Jahren. Wie reagieren da diese Vorstellungswelten in diesen UFO-Religionen auch auf die technologische Veränderung bei uns? Ich meine, Sie haben ja gesagt, die Raelianer haben jetzt doch schon ein bisschen anderen Zugang zur Frage von Technologie und Religion, soweit ich das verstanden habe, als das etwa noch bei früheren Vorstellungen zu beobachten ist. Verändert sich da was?
Also nicht grundlegend. Das, was es bei den ufologischen Spielarten gibt, gibt es in ähnlicher Weise bei esoterischen Spielarten auch. Sie brauchen nur mal auf so eine Esoterikmesse zu gehen. Was Sie da sozusagen an Apparate Esoterik haben, von Killian-Fotografie über computergestützte Horoskopanalyse, was weiß ich was alles, also viel so mit Technik. Ja? Und das ist einfach ein typischer Sektor der Esoterik, die programmatisch zurückreicht bis zu der Stammmutter der Esoterik, bis zu Blavatsky, zu Helena Petrovna Blavatsky, die ihre Secret Doctrine ja unterschrieb mit dem Untertitel Wissenschaft und Religion. Genau diese Brücke wollte sie auch überwinden, ja, wollte sie auch diese Kluft schließen. Ja. Das ist so ein programmatischer Versuch, der sich in vielen esoterischen Traditionen findet. Nur bei den Ufologen, die Ufologen sind sozusagen, also die religiösen Ufologen, sind so einfach nur ein Sonderfall innerhalb dieses Stroms der Esoterik, die versucht, mit wissenschaftlich-technologischem Weltbild sich konstruktiv auseinanderzusetzen. Also das auch zu amalgamieren mit traditionellen esoterischen Vorstellungen. Da sind die Ufologen sozusagen, also diese gläubigen Ufologen, ein Sektor in diesem Strom. In dem es natürlich besonders deutlich wird, weil die nun gerade mit dieser Raumfahrt-Metaphorik, mit dieser Raumfahrtkosmologie natürlich nochmal techniklastiger operieren. Insofern tritt es dort noch prägnanter auf. Aber sie haben diese Spielarten auch in anderen Formen der Esoterik. Die bin ich im Spektrum von solchen Verschmelzungen mit Wissenschaft, Technologie. Und dann bin ich auch ganz, ganz knallhart spirituell, ohne solche Metaphern operieren. Das gibt es natürlich auch nach wie vor, ne? Die reinen religiöses Weltbild in ihrem eigenen Sprachspiel zimmern. Aber eben diese Verknüpfung, die ist dort auch schon eingebettet. Und daran muss man so die esoterischen Ufologien dann auch in diesem Kontext sehen.
Wir haben hier noch zwei Fragen.
Und zwar würde mich Folgendes interessieren, jetzt an dem Thema, das zuerst angesprochen wurde, ist mit den Bösen. Gibt es da viele so Elemente, wie zum Beispiel gefallene Engel oder so Geschichten, oder auch das Böse, die Hölle, oder muss man ein bisschen aufpassen, in welches Ufer man da einsteigt? Das würde mich mal interessieren. Und dann würde mich interessieren, sozusagen, nachdem man die Gelegenheit ist, Sie wurden ja vorgestellt als einer, der besonders interessiert ist in Aztekenangelegenheiten oder so, würde mich interessieren, welche Symbolik oder welche Geschichten der Aztecken haben das begünstigt, dass man sozusagen die Spanier bei den ersten Treffen vielleicht eher in einem göttlichen Nimbus gesehen hat? Oder stimmt das unter Umständen nicht? Oder waren sie quasi Übermenschen oder irgendwie? Und dann würde mich auch interessieren, ich habe mal gelesen im Prinzip, dass das im amerikanischen Rüstungsprogramm Programme gegeben hat, die wirklich, oder wo man das zumindest vorgegeben hat, dass man in die Richtung geforscht hat, UFO-Technologien. Also war man Ihrer Meinung nach, oder gibt es eigentlich da Leute, die nicht aus der Ecke der Esoterik kommen, die behaupten, okay, man hat zum Beispiel hier irgendwas, irgendeine Forschung in die Richtung betrieben, in unserem Sinn. So Area 52 oder so,
ja,
die
ja,
etwas
ja.
Senf die Gruppen in Umlauf bringen.
Dankeschön. Also es gibt zum Beispiel bei den Heaven's Gate, die sprechen von den Luciferian Space Aliens, also von den teuflischen Space Aliens. Bei Fiat Lux tauchen sie auf, als und zwar sind die Nazi-UFOs, die in der Antarktis verborgen sind, die sind im Bunde mit dem bösen Widersacher. Ja? Die sind auch nicht rund, sondern die sind scheibenförmig, während bei Oriella sind die alle Raumschiffe rund, weil rund die perfekte Form ist. Also da gibt es dann durchaus auch so dualistische Konzeptionen bei manchen Gruppen. Aber ich sage, in der Regel tendiert die Esoterik ja ohnehin dazu, das Böse, das Negative auszuklammern aus ihren Welten. Das ist alles eigentlich Lieb und Licht. Es gibt zwar sozusagen niedere Materie, aber man will eigentlich zum Lichten hinauf. Und dieser Prozess ist sozusagen einfach nur ein Prozess der Loslösung aus der fleischlichen Verhaftung. Ne? Aber es gibt in dem Sinne kein Störfeuer eines bösen Gegenspielers. Außer man hätte eben so ein duales Weltbild. Das gibt es bei manchen Gruppen, aber bei würde nicht sein, dass das die dominante Spielart ist, sondern eher ein Nebengeleis ist. Und diese Luciferian Space bei den Heaven's Gatern ist es dann so, die machen zum Beispiel dann so Unsinn wie irdische Religionen begründen und die Leute gegeneinander aufhetzen und so, das sind eigentlich so solche Sachen treiben die. Ne?
Hier ist die nächste Frage.
Da war noch eine zweite, habe ich nicht aufgeschrieben. Das mit den Spanien, das müssen wir vielleicht nachher im Gespräch mal, weil das jetzt nicht so hierher passt zum Thema, ne? Aber können wir vielleicht nachher nochmal drüber reden. Ja. Ach so, okay. Ja, so, meine Publikationen gibt es da zuhauf, natürlich, ne? Also wie gesagt, ich habe da Beispiele auch von denjenigen dazu, jetzt nicht erzählen, aber Maya, dann Grablatte von Palenque oder sowas, die ja dann als Raumschiff gedeutet wird und so. Da gibt es natürlich viele tolle Beispiele. Ne? Es gibt auch, zwischendrin gibt es auch mal faszinierende Funde, wo man dann auch mal drüber spekulieren darf. Ne? Warum soll man nicht spekulieren? Wie kommst du dieser unglaublichen Kulturleistung? Ne? Woher wissen die so genau über den Kalender Bescheid? Wie können das mit den Mitteln, die haben, einen derartig wahnsinnig exakten Kalender konstruieren? Das ist unglaublich. Ja? Das ist eine unglaubliche Leistung. Nur was halt dann so im, bei dänischen Konsorten passiert, dass das halt, das waren halt die Aliens irgendwie, und von denen haben sie es gekriegt, und dann ist irgendwie eigentlich diese menschliche Kulturleistung ist dann auch wieder ad acta gelegt, weil es halt wieder mal sozusagen der Astronautengott hinter der Ecke war, der das ganze sozusagen das ganze Wissen gebracht hat. Ne? Und das schmälert sozusagen das Verdienst, das diesen Menschen gebührt, die durch eine unglaublich konzentrierte und emsige Kartografierung ihres Himmels irgendwann Mechanismen festgestellt haben, die so exakt waren, dass die also auch das Sonnenjahr über mehrere Jahrhunderte hinweg exakt berechnen konnten.
Bei all dem, was Sie jetzt vorgetragen und erklärt haben, fehlt mir ein entscheidender Punkt. Also wenn ich jetzt das übertrage, dann würde ich sagen, sowohl Columbus als auch Neil Armstrong, das war eigentlich sozusagen mittlere Gehaltsklasse. Man geht jetzt nicht davon aus, dass der König von Spanien oder Portugal Amerika nach Amerika fahrt oder der amerikanische Präsident auf den Mond fliegt. Wieso oder enden diese Religionen wirklich mit, sagen wir mal, den Gegenstücken, die hier landen, und wieso werden die nicht durchgedacht bis hin zu dem Pendant zur Gottheit, wo das ja eigentlich angesiedelt sein müsste, wo die Staaten, wie das dort abläuft, wie die Gesellschaftsstrukturen dort sind und so weiter und so fort. Das sind ja alles dann Fragen, die sich in weiterer, ich meine, die holen uns ab, aber wo bringen die uns hin und was ist dann dort?
Ja. Also, da gibt es schon Varianten. Es gibt schon welche, die sagen, es gibt sozusagen eine, das wäre auch wieder so eine typisch esoterische Konstruktion, es gibt die Urzentralsonne im Universum. Das ist dorthin kommt das ganze Christuslicht des Universums. Also wird mit einer sehr apersonalen, aber spirituellen Kraft gearbeitet, die so das Zentrum darstellt und die nun sozusagen leuchtet und von der her alles entstanden ist und die alles auch wieder zurückgeht. Wenn man sich auf die einlässt, wird man eben spirituell transformiert. Das kann nun so apersonal gedacht sein. Meistens ist die Tendenz eher, es so apersonal zu denken, in all diesen Gruppen, die mir so vor Augen sind. Das sind weniger konkrete Gott, ein singulärer oder ein konkreter Gott, sondern eher solche aufgestiegenen Meister, spirituelle Meister oder ähnliche Gestalten, die sozusagen die spirituellen Führerpersönlichkeiten darstellen. Aber die lässt sich in ein Göttliches, in was Neutrisches einweisen, in eine Spiritualitätsdimension, die sich im Sinne eines solchen Urlichtes, eines Göttlichen nur aussagen lässt. Ja. Und auf der anderen Seite... Nein, der ist der Ashtar-Sterne, der Ashtar-Sterne kommandiert zwar seine Flotte, aber halt der ist auf eine spirituelle Weise auch. Der ist natürlich nicht einfach nur sozusagen ein taffer Flottenkommandeur, sondern der hat auch spirituell einiges auf dem Kasten, ne? Sondern der ist also eine hochspirituell aufgestiegene Persönlichkeit, nicht irgendwie ein lumpiger Militär. Ne?
Meine erste Frage bezieht sich auf die Beziehung zwischen Religion und Technologie. Mhm. Ob die Technologie, die in der Form da präsentiert wird, dass eben 1 Million Raumschiffe bereitstehen, die uns abholen kommen, ob das nicht genauso weit weg von uns ist wie eine Religion, wo mir jemand sagt, dass ich ins Paradies komme, wenn ich mein Leben ordentlich lebe oder wie auch immer. Ob das grundsätzlich eigentlich einen Unterschied macht, ob ich da jetzt an eine Technologie glaube oder eben an etwas vollkommen Transzendentales, was mir sowieso keiner jetzt erklären kann. Ja. Was aber bei der Technologie nichts anderes ist, wenn ich weiß ja auch nicht, wie Raumschiffe daherkommen sollen. Oder das Einzige, was Menschen bis jetzt gemacht haben, ist auf den Mond fliegen. Und
ja, es ist halt so.
Nicht sicher, ja. Genau.
Grundsätzlich würde ich Ihnen recht geben, natürlich. Also ich finde es auch, ich persönlich fände es jetzt auch nicht so, dass das jetzt der Kick wäre, der ich nun dafür begeistern würde. Ja. Aber es gibt offensichtlich, also so von den Selbstaussagen von Leuten, die jetzt solchen Gruppen dabei sind, das war der springende Punkt. Da habe ich plötzlich angefangen, bin neugierig geworden. Ne. Weil da war plötzlich eine Verbindung zwischen genau das, was Sie jetzt sagen, diesen disparaten Teilen, da kriegt man es jetzt plötzlich irgendwie zusammen. Und das macht auf einmal Sinn. Ja.
Aber die wissen ja dann auch nicht, wie ein E-Meter funktioniert, oder? Oder würden Sie sagen, die Leute beschäftigen sich dann eingehend mit der Technologie? Oder?
Nein, das glaube ich nicht, weil das kann man ja auch, wenn man das machen würde, dann würde man auch selbst, sagen wir jetzt die mit integrierten Schaltkreisen hochgemöbelte Variante des E-Meters, es bleibt trotzdem nur eine Whetstone'sche Brücke, die so einjustiert werden muss und die einen Hautwiderstand misst. Und ob sie das mit Operationsverstärkern macht oder mit alten Germanium-Transistoren, man kann da noch irgendwie sagen, in der Reaktionsschnelligkeit der Nadel oder so könnte es noch Unterschiede geben. Ne? Aber im Prinzip ist das, wenn man dem auf den Grund gehen würde, müsste man eigentlich sagen, es ist eigentlich viel Wind um ein relativ simplen, ein simples Messinstrument. Ja? Aber das entspricht natürlich nicht der Selbstdarstellung, weil dieses Gerät, das nun ja immerhin sehr teuer geworden ist, weil es natürlich auf Forschung beruht und optimiert worden ist und gerade für fortgeschrittene Gruppen muss man dann auch das besonders Gute haben, weil das so mit den anderen dann nicht mehr geht und so. Das, aber in dem Moment, wo jemand das als Hobby-Elektriker anfangen würde, jetzt gehe ich dem mal auf den Grund und schaue mal, was eigentlich drin ist. Und sagen, also eigentlich, ist eigentlich relativ überschaubar, ne? Und hat einen Bauteilewert von vielleicht 150 Euro. Und wenn man es als Kleinserie macht und einen richtig tollen Kasten drumherum baut, gut, die Messinstrumente sind mittlerweile teuer geworden, weil es analoge kaum noch gibt, ne? Aber lassen wir es 800 Euro kosten, dann so kosten die auch in der freien Zone, in den Scientology-Splittergruppen, die es gibt. Kaum bekannt in der Öffentlichkeit, aber es gibt ja sozusagen abtrünnige Scientologen, die ihre eigene Scientology machen. Und da werden die dann in solchen Preisklassen auch vertrieben und sagen, okay, das ist realistisch. Ne?
Und, Entschuldigung, eine zweite Frage hätte ich noch. Ob Sie glauben, dass die Tatsache, dass das in den letzten 40, 50 Jahren zu boomen begonnen hat, an UFOs zu glauben und an Außerirdische, die uns abholen kommen oder von denen wir abstammen oder was auch immer, ob das auch erstens mediale Gründe hat, dass es über die Medien durch Filme verbreitet wird, dass dort UFOs vorkommen,
ja, klar.
Oder auch nur aus der wissenschaftlichen Grundlage, die wir seit 200 Jahren haben, dass wir nicht alleine sind im Universum, möglicherweise, dass die Erde nicht der Mittelpunkt des Universums ist. Und das
also Ansatzpunkt natürlich ist ein Medienereignis. Die Berichterstattung über die Unidentified Flying Objects, die war der Katalysator. Damit beginnt eigentlich klar datierbar mit dieser Sichtung von Kenneth Arnold und allem, was danach an weiteren Sichtungen kam. Damit beginnt der UFO-Boom. Ja. Mit allen Seiteneffekten, Verästelungen in den einzelnen Subdiskursen, die dann entstehen. Ja. Insofern würde ich sagen, ja, es ist ein mediales Ereignis. Deswegen gab es auch so unterschiedliche Konjunkturen. Dann war man wieder ein bisschen stiller, dann kam es mal wieder stärker. Und je nachdem, das sind auch so, geht so ein bisschen auf und ab. Aber stellen Sie sich vor, ich meine, der Mystery Park von Erich von Däniken in Interlaken, 86 Millionen Schweizer Franken. Es ist ein Hammer, ja. Also 86 Millionen Schweizer Franken hat das Ding gekostet und hat also so eine alternative Weltgeschichte dargestellt. Er ist ja dann wegen finanziellen Gründen nach 3 Jahren wieder sozusagen in Konkurs gegangen. Und im Moment ist noch nicht ganz klar, was damit passiert, ob es wieder aufgemacht wird in veränderter Form oder was passiert. Aber das ist schon irre, ja. Und ich sage immer so, wenn Aldi Bücher hätte, so ein Regal mit Büchern auch, ne, oder wie sie es ja in manchen größeren Einkaufszentren haben, wo in dem großen Discounter eben auch ein Bücherregal steht, neben den Schreibwaren, so, ne, dann ist mit Sicherheit immer was dabei. UFO-Abschutz in Roswell, Wahrheit oder Fiktion, oder irgendwie Erich von Däniken, das neueste Buch oder so, ne. Sie werden immer 1, 2 Bücher würden sie da zu dem Thema finden. Deswegen ist es auch angekommen in verschiedenen Straten. Und Sie glauben nicht, in wie viel religiösen Bewegungen, die sich eigentlich so sechsmal gar nicht ufologisch von der Grund her geben, die irgendwann an irgendeiner Ecke mal so ein Däniken-Mythologie in Astronautengöttern rezipiert haben oder in ihrer Eschatologie, wo der Stifter der nun demnächst dann eben nicht so daherkommt wie bisher, sondern eben mit UFOs in Begleitung, ne? Weil es ist irgendwie schick und es gehört irgendwie mit dazu und das nimmt man halt auch mit auf, ne? Weil es halt auch diskursiv vorhanden ist und relativ breit rezipiert wurde, jedenfalls breiter, als man gemeinhin denkt.
Ich muss jetzt kurz selbst eine Frage stellen. Ich finde es nur seltsam, dass wir zum Beispiel das anzweifeln und so weiter, aber wir haben in unserer eigenen Religion oder in einer der Religionen einen brennenden Busch, Stimmen, die zu uns sprechen, alles Mögliche passiert dort und das wird nicht angezweifelt. Wenn heutzutage ein Jesus käme und sagt, ich bin der Sohn Gottes, kommt er dann in die Klapsmühle oder wäre es dann vorbei? Also wie ist das im Verhältnis zu unserer eigenen Religion?
Klar, haben sie genau die gleichen Probleme und deswegen sind ja so Phänomene wie Schilfmeerwunder oder brennender Dornbusch sind ja auch Gegenstand, sind ja eben gerade angezweifelt. Ne? Was ist da eigentlich passiert? Was ist das? Auch mit dem ganzen Spektrum von Wegerklären, klar, das ist ein bestimmtes Phänomen, es gibt bestimmtes Gewächs, das sich selbst entzündet in der Wüste, ja, bis hin zu, also das ist doch irgendwie ein Wunder, ein Geheimnis. Ja. So haben sie genauso das Spektrum, wenn sie sozusagen unter den christlichen Theologen in der Exegese gucken, wie die mit solchen Geschichten umgehen. Ja. Und ja, natürlich, in dem Moment, wo sie eine religiöse Arena betreten, haben sie es immer mit etwas zu tun, was sich sozusagen nicht einholen lässt mit Beweisbarkeit. Ja. Das ist aber gerade in diesen Diskursen geht es sehr häufig um es dingfest machen zu wollen. Autopsie. Ich kann eine Autopsie der Offenbarung herstellen. Ja, hier ist es machbar. Was natürlich, es ist erzeugbar. Spirituelle Erfolge sind machbar, technisch handhabbar. Und das ist ein bisschen was anderes. Ja. Aber klar, natürlich, da können Sie sagen, gut, wir haben aber auch irgendwie mechanistische Vorstellungen. Oder die tibetische Gebetsmühle ist ja auch irgendwie ein technisches Hilfsmittel. Ne? Sagt Dalai Lama, sagt selber, wenn man das Om Mani Padme auf eine Festplatte macht, ja, meine Güte, mit so wie viel tausend Umdrehungen pro Sekunde? Das ist richtig hammermäßig. Also viel besser als so eine alte Gebetsmühle anzuschubsen. Ne?
Ich finde es sehr faszinierend, dass diesen ganzen Theorien anscheinend, aber vielleicht können Sie mich da auch jetzt ein bisschen bereichern, eine Theorie völlig ausgelassen wird, nämlich dass diese unidentifizierten Wesen, also die Mannschaft, Menschen aus der Zukunft sind.
Das ist mir jetzt noch nicht begegnet bei diesen Gruppen. Nein, würde ich so sagen. Es ist eben... Entweder außerirdisches Personal oder die Kulturbringer von einst. Wobei, das Spannende ist ja gerade, wenn man Däniken anguckt, der ja eigentlich die menschliche Religionsgeschichte wissenschaftlich-technisch erklären will, nach eigener Auskunft, schafft er aber mit seiner Erzählung von den Astronautengöttern einen neuen technischen Mythos, der unsere Technik mythologisch begründet in der Vergangenheit. Und das ist eigentlich ein ganz interessanter Schlenker, weil nun sozusagen einen profanen Mythos schafft, der unser in der Welt sein sozusagen in einer Urzeit begründet. Also von der Struktur her eine typische mythologische Redeweise ist und gerade keine wissenschaftliche Redeweise.
Ich habe eigentlich zwei Fragen. Und zwar die erste bezieht sich auf die Gläubigen dieser UFO-Religion. Wenn ich UFO-Religion höre, denke ich mir gleich Sekte, Fanatiker, Extremisten. Ist das wirklich so? Oder ist es auch so wie, sagen wir, bei den Christen, wo es Leute gibt, die sehr religiös sind, Leute, die mäßig religiös sind, Leute, die eher weniger religiös sind? Mhm. Und meine zweite Frage wäre, wie schaut denn da mit der Geschlechterrolle aus in solchen UFO-Religionen? Mhm. Wenn ich an Aliens denke, sind es für mich ungeschlechtliche Wesen. Diese ganzen Figuren, die jetzt gekommen sind, sind, das war zumindest mein Eindruck, Männer.
Mhm. Ja. Also fangen wir mit dem Letzten an. Es ist ja sowieso so, dass die Esoterik ist ja angefangen mit Blavatsky, aber auch mit weiteren wichtigen Traditionsfrauen in der Esoterik ein ganz stark weiblich dominiertes Feld. Wenn Sie sich also so ein Veranstaltungsangebot von so einem esoterischen Erwachsenenbildung wie dem Frankfurter Ring, die machen also so praktisch ganz viele so Workshops, also unglaublich viele Frauen dabei, die Channeling so und so machen und Kristallarbeit, dies und das und was weiß ich, das ist ein ganz starker Frauensektor. Aber es ist schon richtig, von allen gechannelten Wesenheiten, ich höre eigentlich auch immer nur Lord Monka und Meister so und so, da ist nicht Mistress XY oder so gechannelt, sondern das sind irgendwelche Typen, ja. Also da haben Sie durchaus recht. Zur Sache, was Sie sagen, sektarisch, ne? Also da würde ich gern kurzes kleine Werbe- oder Missionsminute. Der Begriff Sekte, so wie er im medialen Sprachgebrauch verwurzelt ist, der irgendwie destruktiver Kult, fieses Zeug, geschäftstüchtiger Guru, ja, so mit dieser Assoziationskette. Ist ein Begriff, der nicht taugt zur Beschreibung von alternativer Religiosität, weil dieses alternativ-religiöse Spektrum ist zum großen Teil genauso harmlos wie der Frauenkreis ihrer Kirchengemeinde, ne? Sondern das sind unter Umständen sind ich sag mal esoterische Leute, die sich in Zirkel zusammenschließen und darüber unterhalten, ob das Channeling von dem oder der oder welches Buch man gelesen hat und wie man spirituell, wie man meditiert und sonst was irgendwie macht, ja. In dem Moment, wo es Gruppenbildungen gibt, da muss man dann hinschauen, was passiert in diesen Gruppenbildungen. Ein Faktor zum Beispiel, der zu einer gewissen Konfliktträchtigkeit führen kann, ist, wenn die Gruppen sehr stark millenaristisch drauf sind. Also die nahe Endzeit erwarten. Fiat Lux wäre so ein Fall, wo es so an der Grenze so irgendwo ist. Ne? Eine in sich geschlossene Gruppe, die von der nahen Endzeit ausgeht, die sich deswegen auch von ihrer Umwelt ziemlich stark abschottet, die aber darüber hinaus keine radikalen Optionen auch wieder gemacht hat, die sogar karitatives Hilfswerk gegründet hat und dergleichen. Also insofern würde ich nicht zu den konfliktträchtigen Gruppen einordnen. In dem Moment, wo jetzt sozusagen Uriella jetzt auftreten würde, sagen, nächstes Jahr am 7. Oktober passiert's und jetzt müssen wir Folgendes machen. Ja, dann kann das natürlich, können radikale Optionen auch greifen, zumindest im inneren Kreis, der seit Jahren auf die nahe Endzeit eingeschworen ist. Wenn sich die Abschiedsbotschaften von den Heavensgatern angucken, das ist ganz cool und ganz nüchtern. Die sagen, es ist so toll, wir freuen uns, dass wir nach Hause können. Wir gehen jetzt nach Hause und es ist überhaupt nichts dabei, es ist überhaupt nichts Gefährliches. Wir gehen nach Hause. Und es ist nur verstehbar aufgrund einer jahrzehntelang, weil meistens die waren wirklich lang dabei, weil sie sich sozusagen auf so einen Schritt auch innerlich vorbereitet und sich längst von der Erde gelöst haben und von allem Irdischen. Das sind sozusagen die, da sind Möglichkeiten für Konfliktträchtigkeit da, aber sie müssen nicht da. Wie gesagt, bei Fiat Lux, die Leute sind zunächst mal, das ist keine Sekte in dem Sinn des öffentlichen Sprachgebrauchs, die gefährlich ist. Weil abgesehen davon, dass sie gegen das Heilpraktikergebot verstoßen hat und ein paar Substanzen verkauft, die sie eben nicht verkaufen darf. Ne? Aber sei es drum, abgesehen davon, das war auch schon alles, was man ihr nachweisen konnte. Ja? Wie gesagt, in dem Moment, wo starke Innen-Außen-Dramatisierung und womöglich noch eine Radikalisierung der Anschauungsform der Zeit eintritt, mit einer intensiven Mitgliederbildung, dann wären auch mal radikale Optionen denkbar. Und ähnlich ist es ja auch bei Scientology, weil eben dort, wo das System sich selber so festzurrt gegen eine feindlich gestimmte Außenwelt, ist dann eben auch im Umgang der Menschen nach außen oder in den Befehlen, sozusagen mit bestimmten Leuten Kontakt abzubrechen, weil die schädlich sind, da werden dann zumindest innerfamiliäre oder Konfliktträchtigkeiten offenbar. Bis dann auch natürlich sagen, dass manche Leute sich eben verausgaben, finanziell wie psychisch und physisch, weil sie sagen, ich möchte sofort die Brücke hinauf und schon im nächsten Jahr OT werden. Ne? Aber zunächst mal würde ich sagen, so auch das, wir hatten ja in Deutschland eine Enquete-Kommission, sogenannte Sekten- und Psychogruppen, die das Feld mal inspizieren sollten. Das war ja einberufen worden sozusagen von der Bundesregierung, um zu sagen, lass uns mal gucken, ob unsere Landeskinder nicht geschützt werden müssen durch bessere Gesetze. Wir gucken, wie gefährlich die eigentlich sind. Und das war dann im Wesentlichen erstmal Entwarnung. Es gibt an den Rändern hier und da vereinzelt problematische Gruppierungen, aber das ist nicht das Gros. Das Gros ist, wenn Sie wollen, wie die evangelikale Gemeinschaft oder wie irgendwie eine besonders konservative Erzkunst, also ein katholisches Engelwerk oder sowas, die sich dann in sich zusammenschließen und so eine eigene kleine Gemeinschaft aufmachen. Ja.
Also die meine Frage ist, die Voraussetzung bei den meisten Religionen ist ja, dass man Mitglied ist bei diesen Religionen, dass man dann beim Szenario des jüngsten Tags eben dann erlöst wird oder was auch immer. Und wie ist das bei den UFO-Religionen? Muss man da auch Mitglied sein, dass man dann von diesen UFOs abgeholt wird? Oder?
Wie gesagt, es gibt es ja einmal im Sinne von manifesteren Gruppenbildungen. Dann ist natürlich dort eine bestimmte Lebensweise, vielleicht auch so eine engere Bindung an die Gruppe nötig, um so zu dem geretteten Rest zu gehören. Ja? Aber es gibt eben ufologisches, wenn Sie einfach mal so in Esoterik-Seiten rumsurfen im Internet, das ist auch völlig durchsetzt mit ufologischen Annahmen. Also Sie müssen nicht einer Gruppe angehören, um irgendwie zu glauben, dass dass ständig irgendwie hier auch Kontakt mit mehrdimensionalen Wesen aus anderen Welten da sind oder dass die Konkreise zumindest dort und dort vielleicht doch von irgendwelchen Außerirdischen gemacht sind. Ja. Also dazu müssen sie nicht Mitglied der Gruppe werden. Es gibt ja riesige Lesezirkel, es gibt eigene Verlage, die nur ufologische Literatur vertreiben, also im Sinne dieser religiösen, wo die ganzen Kontaktler, die Klassiker sozusagen des Genres auf Deutsch immer wieder aufgelegt werden und in verschiedensten Übersetzungen. Ja. Und da gibt es regelrechte Lesezirkel, die das auch abnehmen. Ja, aber die sind sozusagen darüber hinaus nicht unbedingt vergemeinschaftet.
Es ist vorher das Thema Gentechnologie gefallen. Ist das ein wichtiges Thema bei den UFO-Religionen oder wird das nur genützt als Erklärung für andere Entstehen des Menschen?
Ich könnte Ihnen anbieten, kurz 3 Minuten was zur Präastronautik noch einzuspielen. Dann kann ich, daran wird es, glaube ich, sehr schön deutlich. Da haben Sie eigentlich den manifestesten Beispiel dafür. Ja?
Oder machen wir das vielleicht einfach dann, vielleicht machen wir einfach noch 2, 3 Fragen ja. Und dann am Schluss
eine kurze
Einstellung
ja.
Als,
ja.
Abschluss, können wir auch machen,
als ja. Abschluss. Ja. Wir haben jetzt noch 3 Fragen, 1, 2, 3. Und da gibt's,
Wenn man diese UFO-Religionen als,
ich höre immer den Lauter der falschen
ja. Wenn man diese UFO-Religionen, was sie ja sicherlich auch sind, als soziale und gesellschaftliche Defizite sieht, das Vorhandensein dieser UFO-Religionen. Das heißt, es gibt eine Gruppe von Menschen, die religiös nicht mehr von den bestehenden Religionen abgeholt werden. Einerseits in der Geschichte der Menschheit gab es immer diese unerklärlichen Phänomene, die immer mit Göttern oder mit Parallelwelten erklärt wurden, von den alten Griechen und Römern, aber auch im Christentum, Mittelalter, bis eben hin zur Aufklärung. Jetzt ist die Aufklärung so weit, dass viele Dinge erklärt werden können, im normalen Alltag also kein Platz mehr dafür ist. Das heißt, die wandern komplett nach außen. Wieso ist dieses Bedürfnis nur, oder betrifft es fast nur das Christentum und nicht den Islam beispielsweise? Zumindest wüsste ich davon nichts. Mhm. Und christliche Kirche hat ja immer verstanden, diese Dinge entweder einzugemeinden oder aber abzutöten, siehe Hexenprozesse und dergleichen. Wie ist die offizielle Strategie der Kirche in diesem Fall zwischen Eingemeinden und Abtöten?
Also zunächst mal würde ich davor warnen, diese Gruppen, wie gesagt, zu pathologisieren. Ja? Es handelt sich hier zu einem Großteil, oder diese Individuen, ja, es handelt sich um Menschen wie Sie und ich, ja, die halt einfach, sagen wir mal, mit dieser esoterischen Variante, die nun zufällig gerade ein ufologischen Element mit drin hat, eben besser zurechtkommen, ja. Die würde ich überhaupt nicht jetzt irgendwie so ausgrenzen wollen, sondern, wie gesagt, es ist viel massiver angekommen in der Bevölkerung, als sie es sich träumen lassen. Durch die Bereitschaft, bestimmte ufologische Diskurselemente für das eigene Weltbild zu rezipieren. Was man sagen könnte, theologisch ist die Frage, ob es Theologie und Kirche überzeugend gelungen ist, eine Integration von modernem Weltbild und christlicher Tradition, marktfähig auch irgendwie anzubieten. Also nicht irgendwie im akademischen Elfenbeinturm, in feinsinnigen Hochleistungstheologien, die sich noch mit Philosophen unterhalten können, sondern so anzubieten, so in der Vermittlungsfähigkeit wie zum Beispiel ein Küng, der sehr vermitteln kann, ja, Ergebnisse theologischer Forschung an ein breiteres Publikum. Ne? Das wären ja die Leute. Und ob da stimmige Synthesen zwischen modern aufgeklärten Weltbild und der christlichen Tradition so hergestellt wurden, dass ein Großteil der Menschen sagt, ja, okay, damit kann ich jetzt was anfangen. Ich glaube, da sind Defizite, ne? Dass es so ein bisschen auseinandergeht, also die universitäre Theologie in ihrem akademischen Betrieb arbeiten, aber dass das nicht so durchdiffundiert, sodass Glaube die Synthesen hergestellt werden können. Deswegen muss man jetzt nicht gleich eine Exotheologie machen und sagen, aber das gab es also in liberalen Theologien, wie ist das eigentlich, wenn Christus für uns gestorben ist, ist er dann eigentlich für die Leute, wenn es irgendwo Leben gibt, für die auch gestorben oder muss für die ein anderer sterben, wie ist das eigentlich? Das waren so liberale Spekulationen. Ja klar, also wenn er gestorben ist, dann für alle. Dann müssen wir also klar, wenn es jetzt irgendwie das Volk auf dem Planeten XY gäbe, dann müsste man dann natürlich auch dann mit dem nächsten Schiff dann irgendwie auch die ersten Missionare hinschicken, so ungefähr. Damit die es auch wissen, falls sie es noch nicht wissen. Ja, aber vielleicht wissen sie es schon, ja.
Ich wollte fragen, ob die ganzen Uferreligionen nicht ein ganz logischer Entwicklungsprozess ist. Seit den 50er Jahren haben wir einen irrsinnigen technologischen Fortschritt. Es ist nichts mehr Greifbares. Internet existiert, aber greifbar ist nichts mehr. Wir sind überbevölkert, wir können nirgendwo anders mehr hin. Und jetzt warten wir auf die Erlöser, die uns dann eben mitnehmen und wir hinterlassen unseren Sauhaufen hier, ja.
Naja, klar, das ist, weil eben sozusagen durch die Raumfahrt ist der Himmel plötzlich erklimmbar, ne? Und plötzlich kann man sich auch vorstellen, dass da vielleicht Kommunikation, Reise oder so möglich ist. Das ist natürlich so ein wichtiger Punkt, dass man das überhaupt als einen neuen Horizont entdeckt, den man mythologisieren oder überhaupt thematisieren kann in dieser Weise. Insofern, klar, natürlich, ja.
Wir kommen ja jetzt dann. Ich finde das sehr schön, wie die Diskussion läuft, und es macht mir irgendwie keine Freude, die jetzt abzuwürgen. Ich glaube, wir kommen aber jetzt zu einem Punkt, wo wir dann auch Herrn Günschloss schon ein bisschen sehr strapaziert haben in seiner Rolle als Vortragender und sozusagen Diskutant. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt einfach noch mal eine kleine Runde machen von Fragen. Aber jetzt nicht mehr sozusagen Frage und Antwort, sondern vielleicht einfach ein paar Fragen hintereinander nehmen und dann einfach Herrn Günschloss die Möglichkeit geben, noch sozusagen abschließend darauf zu reagieren, aber nicht abschließend für die gesamte Veranstaltung, sondern für den Teil der Veranstaltung. Und wir sind ja dann noch hier bis um 10 Uhr. Und es gibt ja dann auch die Möglichkeit, dass man einfach dann so in einem informelleren Rahmen so einige von diesen Punkten dann wieder aufgreift und nochmal miteinander diskutieren. Aber ich würde vorschlagen, dass wir einfach so das Mikrofon rumgeben und noch so 5, 6 Punkte einfach sammeln und dann ein Schlussstatement haben.
Vielleicht ganz kurz aufzeigen, wer noch eine Frage hat, das waren Sie. 2, 3, 4, 5. Nehmen wir noch 5? Okay, 5.
Ich finde es sehr spannend, dass, obwohl diese Gruppierungen sich scheinbar der Technologien oder der Wissenschaft so sehr annehmen oder sie einzubinden versuchen oder sich anzueignen versuchen, sie ja im Endeffekt auch die Konsenswissenschaft negieren. Zum Beispiel, wer erleuchtet ist, braucht ja die Medizin, nicht die konventionelle. Das ist halt ein Widerspruch, der mir immer wieder deutlich vor Augen steht, und ich finde das ganz spannend, dass sich das immer so widerspricht.
Die Esoterik hat ja seit Anbeginn irgendwie auch eine Verbindung zur Politik. Mich würde interessieren, in welchem politischen Spektrum diese Gruppierungen irgendwie anzusiedeln sind.
Wo kann man den nächsten Realianer kennenlernen, außer im Internet? Und was mich noch interessieren würde, welcher Bildungsschicht gehören die Leute an? Und die dritte Frage ist mir jetzt leider nicht mehr.
Ich hätte eine Frage, gibt es diese UFO-Religionen primär nur im westlichen Kulturkreis oder gibt es das in anderen Kulturkreisen auch? Und warum ist das eigentlich erst seit ungefähr 50, 60 Jahren so aktuell geworden?
Ja.
Da hinten sind noch zwei.
Sie haben in der Einleitung von dem Zusammenhang zu den aztekischen Glaubensrichtungen gesprochen. Gibt es noch einen weiteren Zusammenhang außer von diesen Landungs- Vorstellungen, die diese damaligen Menschen gehabt haben? Also gibt es einen Bogen, den Sie spannen können von diesen heutigen UFO-Religionen zu den damaligen Azteken-Glaubensrichtungen?
Mhm. Die Spiritualität ist ja da ein Riesenthema. Also die Spiritualität ist ein Riesenthema. Inwieweit sind da bewusstseinserweiternde Mittel ein Thema? Bei diesen Religionen ist das ein wesentlicher Bestandteil oder existiert das überhaupt nicht?
Gut, okay. Noch
die letzte nehmen,
eine letzte, ja, okay.
Eine noch und dann.
Die dritte.
Wir würden noch, ja. Das ist mir nicht eingefallen. Mich würde nur interessieren, gibt es zu diesen Religionen irgendwelche heiligen Schriften, so wie den Koran oder die Bibel?
Gut, ja. Also klar, erste Frage, ne, mit dem Bezug zur Wissenschaft. Das ist natürlich selektiv. Ja? Und es ist vor allem auch, werden wissenschaftliche Metaphern oder Bilder benutzt, die werden aber natürlich oft transformiert. Wenn Uriella davon spricht, dass wir durch das Abendmahl die Photonen des Jesuslichtes aufnehmen, meint sie natürlich was anderes als die Photonen. Aber sie spricht von Photonen. Ja? Also das meine ich so, es werden ständig wissenschaftliche Anspielungen, Metaphern und Bildern benutzt, die dann entweder zur Deutung von Religiösen benutzt werden oder umgekehrt, Religiöses wird mit wissenschaftlichen Erklärungsmodellen sozusagen erklärt und gedeutet. Also beides gibt es, beide Richtungen. Und deswegen, klar, natürlich kann dann Uriel auch sagen, Schulmedizin wird abgelehnt. Das sind dann natürlich nur das, was aus der Apotheke Gottes hier bereitgestellt wird. Das ist das, was heilt und alles andere ist nicht vom Teufel, aber so ungefähr. Politische Verordnung. Zunächst mal würde ich sagen, von der Tendenz her eher bürgerlich-unpolitisch. Es gibt natürlich auch, das habe ich jetzt hier mitbringen können, es gibt so eine, auch nochmal so die braune Variante von Ufologie, ne, mit den Nazi-UFOs und den Flugmaschinenexperimenten der Nazis, die wo man da dran rummacht. Also da gibt es so eine direkt spezielle neonational-sozialistische Formen von UFO-Esoterik. Das gibt es auch. Aber das ist, wie gesagt, auch nur so ein Seitenstrom eben in diesen Milieus. Raeliano, wo? Zentrum, wichtiges Zentrum in Europa ist Genf. Ich weiß nicht, wo Sie in Österreich jetzt einen Ansprechpartner haben. Es ist relativ bescheiden in Europa. Die Zentren sind in der französisch-spanischen Schweiz, in Frankreich noch ein bisschen, dann vor allem aber in Quebec und da vor allem in Montreal. Wer gehört dazu? In Montreal ist es interessant, dass sehr viele, weil die Raelianer eine sehr offene Haltung zur Sexualität haben und zum Ausleben der Sexualität. Es gehört also mit zu ihrer Meditation, die Sensibilität für Sexualität zu kultivieren, auszuleben. Haben sie relativ viele Anhänger aus dem Erotikgewerbe. Also auch Transsexuelle und Prostituierte aller Couleur. Ist also relativ erstaunlich bei denen. Das ist aber in Montreal ist es so. Ne? Das haben also die empirischen Untersuchungen, die dort gerade in diesen Zentren gemacht wurden, sind, das ist ein signifikanter Anteil, der also weit überproportional ist, was aber dann zusammen mit ihrer permissiven Einstellung zur Sexualität. Und da haben die offenbar dann eine Gruppe gesagt, hey, hier bin ich akzeptiert, obwohl ich transsexuell bin, obwohl ich homosexuell bin oder sonst was bin oder was weiß ich. Und da haben die kein Problem damit, weil die sagen, Ausleben der Sexualität gehört mit zum Programm. Westlicher Kulturkreis. Es gibt, es ist natürlich in Industrienationen vor allem verbreitet. Das heißt, es gibt dann zwar auch präastronale Spekulationen dann bei Falun Gong etwa, ja, in China. Es gibt, wo es auch nochmal häufig auftaucht, ist in Indien. Also die revisionistischen Versuche, die indische Geschichte als die Urgeschichte der Menschheit darzustellen, also nichts irgendwie mit arischer Einwanderungswelle, nein, als autochthone indische Geschichte, Da wird dann oft, da gibt's dann fast schon so präastronautische Sprichwörter, also mit Hochtechnologie im alten Indien, dass die Götter ja mit ihren, die haben ja so eigentümliche Waffen und Fluggeräte, die Vimanas, ne, das gibt's so in präastronautischen, das wird teilweise aufgenommen von Hindu-revisionistischen Akteuren, um sozusagen eine super hochtechnologische Vergangenheit in Indien zu konstruieren, die sozusagen als die Wiege der Menschheit dann konzipiert wird. Also da gibt es dann, das ist jetzt ein Beispiel, das mir jetzt direkt vor Augen ist. Ufo-Religion, Azteken. Wie gesagt, mit den Azteken ist es relativ selten. Ich habe jetzt gerade vor, ist noch nicht lang her, ich habe es leider noch nicht gelesen, nur reingeguckt, habe ich von einem mir nicht weiter bekannten Verlag ein Buch gefunden gehabt, das heilige Bündel der Azteken, und war völlig begeistert, super, endlich hat mal da einer drüber gearbeitet. Ne? Hab's bekommen, was war's? Eine präastronautische Schrift, die darüber Auskunft gibt, dass das Bündel der Azteken ein Funkgerät war, mit dem sie mit den Außerirdischen Kontakt hatten. Ne? Das war für mich jetzt insofern nicht schlimm, weil ich es eben nicht ins Aztekenregal, sondern ins Präastronautikregal dann einordnen konnte, weil ich so Zeug halt auch sammle, ja. Und, aber es war trotzdem irgendwie eine gewisse Enttäuschung, weil ich gedacht habe, Menschenskind, das ist genau die Sache, die immer mit diesen Ursprungsmythen der Azteken, mit dem Bündel des Huitzilopochtli, wenn da mal jemand drüber gearbeitet, wäre klasse gewesen. So, also zu den Azteken gibt es relativ wenig Links. Ein wichtiger Link natürlich, der wieder auftaucht, ist dann das mythische Aztlan, ist gleich Atlantis, ja, wo die Azteken herkommen. Über solche Ecken kommt man dann an die Azteken oft, kommen die dann oft vor. Viel fruchtbar sind die Maya, weil die mit der Kalenderspekulation, vor allem auch mit ihrer Berechnung des Kalenders, dass der irgendwann ein Ende hat, nämlich 2012. Da ist selbst Däniken am Zittern, weil Däniken sagt, also 2012 geht der Maya-Kalender zu Ende. Das muss eine Bedeutung haben, da passiert irgendwas. Das muss einen Grund haben. Spiritualität, bewusstseinserweiternde Drogen, nee, ist mir jetzt eigentlich nicht, also bei den Gruppen ist mir jetzt nicht, mir nicht in Erinnerung. Ich würde es aber nicht ausschließen. Also es gibt bestimmt, ob die bei der Sunburst Community, das war eine so der ersten erfolgreichen New Age Communities in Nordamerika, in Kalifornien, die auch wieder so eine Präastronautik und Rückkehr der Gründer von einst Vorstellung hatten. Das war so eine typische so Hippie-Kommune eigentlich, dann so alternative Nahrungsmittel auf den Markt, die relativ erfolgreich waren auch. Ne? Da könnte ich mir das irgendwie vorstellen, aber kann auch sein, dass sie das auch verneint haben, weil das irgendwie schädlich ist. Also ist mir jetzt bewusst nicht begegnet. Ich habe allerdings auch nicht so drauf geachtet, aber mir fällt kein Beispiel dazu ein. Heilige Schriften. Ja, ja und nein. Also es gibt zum Beispiel, wenn man Fiat Lux nimmt, die ganzen, Uriella ist ja das Sprachrohr Gottes, das heißt, sie channelt direkt Jesus oder Maria, die sich dann sozusagen mit Anwesenden im Saal auch unterhalten. Diese Gottesdienstmitschriften werden sozusagen gesammelt und katalogisiert und sind so ein kumulativ erwachsender Kanon von direkten göttlichen Mitteilungen, aus denen dann in den weiteren Schriften auch immer wieder zitiert wird, als so ein Referenzwerk. Aber es hat nicht abgeschlossen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn Uriella stirbt und die Gruppe sich nicht völlig auflöst und irgendwie bleibt, ob das dann irgendwie mal weiter gesammelt, verdichtet, in Büchern gefasst wird oder so. Keine Ahnung. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es einfach versickert. Einzelne Gruppen wie zum Beispiel die FIGU, das ist so eine kleine Gruppe aus der Schweiz, die aber international auch ein paar Zentren hat. Die haben zum Beispiel, der Gründer, der Billy Meyer, hat so einen Talmud Immanuel angeblich in Israel gefunden. Ja, also so spazieren gegangen, bisschen, ach, was ist denn da mein Fuß? Und dann war da so ein Schriftstück und hat sich herausgestellt, das ist also irgend so ein alter Kodex. Und hat ein Freund von mir hat es übersetzt, das Original ist leider jetzt verloren gegangen, wir haben nur die Übersetzung. Und das, also so gibt's dann, werden dann heilige Schriften generiert auch, ja. Die, also wo der Produktionsprozess relativ offensichtlich ist. Ne? Es ist sowieso, wenn Sie die Literatur von solchen Gruppen lesen, Sie müssen denken, das sind ja jetzt keine, in der Regel keine akademisch ausgebildeten Leute, sondern die generieren Mythen und Schriften und Channelings, die relativ hemdsärmelig sind. Entsprechend sind die auch teilweise auch nicht immer leicht zu lesen. Ja, es ist nicht immer eine hocherfreuliche Literaturgattung. Ja, Ja, ich versuche das, also ich will das damit jetzt nicht abschneiden, aber es ist einfach so, es ist etwas anderes, als wenn Sie halt natürlich jetzt irgendwie zwischendrin mich dann wieder vorbringen, einfach mal sozusagen buddhistische Texte mal wieder lesen kann, was eine andere Gattung ist, als immer diese esoterische, ständige Wiederholung von solchen esoterischen Selbstverständlichkeiten. Wo Sie eine ganz massive heilige Schriftbildung haben, ist bei Scientology, die massivste, die es auf der Welt überhaupt gibt. Die gesamte Hinterlassenschaft von Herrn Hubbard ist auf Stahlplatten eingraviert, in Titanboxen verschweißt, in einem atombombensicheren Bunker in der Erde versteckt. Also so massiv hat noch keine Gruppe ihre heilige Schrift bewahrt, dass also selbst nach dem Atomkrieg die späteren Menschen diesen Schatz wiederheben können. Ja. Das ist ein ganz interessantes Indiz für Religionshaftigkeit an diesem Punkt, dass die Hinterlassenschaft eben für sakrosankt, so für sakrosankt gehalten wird, dass sie also auf keinen Fall irgendwas dran verloren gehen darf. Ne? So, jetzt bin ich durch.
Aber es war auch ein sehr schöner Schlusspunkt. Herzlichen Dank nochmal für den Vortrag, für die lebhafte Diskussion. Und wie gesagt, es gibt ja auch noch Möglichkeiten, einfach das jetzt weiterzuführen, in einem informelleren Rahmen weiterzuführen. Bevor ich Sie jetzt in diesen informellen Rahmen entlasse, möchte ich Ihnen einfach nochmal, sozusagen möchte ich Sie darauf hinweisen, dass es ja nächste Woche weitergeht. Es gibt nächsten Montag eine Veranstaltung mit Franz Hanonkur über Musik erteilende Macht, Traum oder Wirklichkeit. Und am nächsten Mittwoch, heute in der Woche, trifft Fußball auf Kunst mit Reinhard Kanonier und Vastic, oder? Ivo Vastic wird auch da sein. Also das sind eben so verschieden und vielfältig, wie der Kepler-Salon ist, sind die beiden Veranstaltungen. Und ich möchte Sie auch nochmal ganz kurz darauf hinweisen, dass ab morgen beginnt in Nordico die Ausstellung Zauberkünste. Ich denke, das hat ja thematisch nichts mit uns zu tun oder nicht direkt was mit uns zu tun, aber es ist zumindest eine interessante Ausstellung, die besuchenswert ist. Ich möchte mich nochmal bei Ihnen ganz herzlich bedanken fürs Kommen, fürs Mitdiskutieren und möchte Sie einladen, dass Sie noch ein bisschen hierbleiben jetzt im Kepler-Salon und einfach die Diskussion einfach weiterführen. Danke. Ja.